Der Moment des Tages, der Moment der Woche, an dem uns ein Licht aufgeht, ein neues, ein zweites. Schönen guten Morgen am zweiten Advent. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Auch Ihnen einen schönen, einen gesegneten zweiten Advent. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund der Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Herr Bischof, ich hatte mir gemerkt, dass Sie auf jeden Fall die erste Kerze aus der vergangenen Woche nochmal anzünden und dann eben noch eine neue dazu, aber eben nicht zwei neue Kerzen anmachen, weil das könnte man natürlich auch machen, damit die gleichmäßiger abbrennen. Aber das habe ich mir aus dem letzten Jahr gemerkt. Das ist nicht so Ihr Verfahren, ne?
Das haben Sie sich richtig gemerkt. Ja, für mich steht gedanklich jede der Kerzen für einen Adventssonntag. Und also zündet man für den ersten immer wieder die gleiche Kerze an, okay, die dann sichtbar schon etwas weiter runterbrennt. Aber man kann das natürlich auch anders machen. Jeder hat so seine Rituale und Rituale. Also Wiederholungen sind wichtig. Sie geben mir das Gefühl einer Ordnung in der Zeit, einer Art Zuhause. Und der Advent oder Weihnachten ist ja womöglich das stärkste Zuhause in der Zeit oder auch die größte Sehnsucht eben nach eben so einem Zuhause, wenn alle Ordnung und alles Gute so oft zerstört und zerbrochen ist. Es ist ja furchtbar, was wir jetzt nochmal über die Massaker am 7. Oktober gehört haben in diesen Tagen, die Hamas da verübt hat. Und es ist auch furchtbar, immer wieder vom Krieg in der Ukraine zu hören, was für eine unbehauste Welt und wie wichtig da, glaube ich, der Zeit Licht und Ordnung und also immer wieder auch Rituale und ein Zuhause zu geben.
Herr Bischof, mir ist eine Sache vom vergangenen Sonntag besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben, nämlich, dass Sie sagten, Advent bedeutet ankommen und ankommen lassen, also bereit zu sein, Gott oder das Göttliche ankommen zu lassen und sich dafür zu öffnen, nicht durch die Adventszeit durchzurauschen, also zumindest es zu versuchen, nicht durchzurauschen. Ich muss sagen, ist mir nicht immer gelungen, aber ich habe mich wirklich häufig daran erinnert und mir dann immer bewusst gesagt, Thorsten, Schaltengang runter, du willst nicht durchrauschen. Danke dafür.
Ja. War ein guter Impuls. Wie schön, ja. Gelingt bestimmt nicht immer, mir auch nicht, wahrlich nicht. Aber man kann ja so Verabredungen mit sich selbst treffen. Versuchen jedenfalls. Nimmst dir jeden Tag 20 Minuten, hörst eine CD oder liest oder tust einfach gar nichts. Guckst in die Kerze. Machen Sie das mal. 20 Minuten einfach so in die Kerze gucken und am Ende sagen, was ist. Ruhig vielleicht Gott sagen, was ist. Danke für das Leben, den Atem. Oder Mensch, tut das Leben weh, Gott, spürst du das? Oder wie gut das tut, ruhig sein. Morgen wieder, warte auf dich. 20 Minuten.
Wie nehmen Sie die Stimmung in der Stadt aktuell wahr? Also winterlich war es ja durch den Schnee in der letzten Woche schon mal enorm und allein dadurch kommt dann immer so ein bisschen Weihnachtsstimmung schnell auf. Die Weihnachtsmärkte sind sehr voll. Ich war gestern auf dem Bebelplatz. Ja. Da geht es schon ganz dicht an dicht zu und voran oder manchmal eben auch nicht voran. Wie nehmen Sie die vorweihnachtliche Stimmung aktuell wahr?
Ich finde, es ist eine sehr ernste, sehr angemessene Adventsstimmung, das, was ich jedenfalls wahrnehme. Es ist kein Adventsklamauk eigentlich, wenig Quark, viel achtsames Besinnen. Schlicht gesagt, das war nach meinem Gefühl schon mal anders. Ich glaube, wir sind achtsamer geworden mit der Zeit und das Begreifen, wie bedroht das Leben ist, das lässt uns auch sehr ernsthaft lebendig sein, denke ich.
Bevor wir jetzt zur Überschrift, Herr Bischof, für den heutigen Sonntag kommen, möchte ich noch mal eine Sache zum vergangenen Sonntag nachfragen. Denn Sie haben den Sonntag, den Advent ja ebenso wunderbar verkauft als Advent bedeutet Ankunft. Und dann zieht Jesus in die Stadt Jerusalem ein und dann kommt er eben an. Und das würde ja auch so gut zu Weihnachten passen, letzte Woche. Und dann dachte ich erst viel, viel später, was hat der Bischof mir da eigentlich erzählt? Jesus ist doch noch gar nicht, also der ist doch noch gar nicht geboren. Wieso zieht er jetzt schon ein? Und wie geht die Geschichte weiter? Das ist doch eigentlich Ostern. Ich kenne die Geschichte doch auch aus der Osterzeit. Klären Sie mich auf, was ist da los gewesen und wie geht es heute weiter?
Ja, okay. Da stutzt man in der Tat. Am ersten Advent müsste man doch lesen, wie die Geburt angekündigt wird. Nicht so verstehe ich sie, aber es ist eben von Ankunft die Rede. Advent, Und diese Ankunft, die dann am Palmsonntag, Sie haben das genau richtig erinnert, eine Woche vor Ostern auch wieder gelesen wird, dreht sich eben um die Frage, wer kommt und was macht den aus, der da kommt? Und diese Geschichten, die hören wir auch vor Weihnachten schon einmal. Wer ist dieser Gottessohn in Niedrigkeit, der da in der Krippe geboren wird und auf einem Esel später reitet, der Friedensfürst, der eben nicht hoch zu Ross, nicht mit den Waffen dieser Welt kommt, sondern eben in großer Niedrigkeit und Demut und am Ende am Kreuz endet. Krippe und Kreuz, sagt man, sind aus demselben Holz. Also zeigen etwas von der Niedrigkeit, von dem ganz unten ankommen, im Matsch geboren werden, da, wo die Menschen wirklich sozusagen aus dem Leben gefallen sind, da kommt er zur Welt. Ich sag mal, im Blick auf den Stall, im Gestank der Kreatur, da, wo es unter uns auch zum Himmel stinkt, da ist er und darum geht es, dass er da ankommt und die Welt verwandelt.
Also in der Zeit des Advents darf man, was die Bibelstellen angeht, durchaus ein bisschen springen oder vorgreifen oder zurückgreifen, weil es eben zum Thema Ankunft passt.
Genau, und weil wir darüber nachdenken, wer ist das, der da in diese Welt gekommen ist ja auch. Also wir feiern diese Erwartung, aber wir wissen ja auch, was an Weihnachten ist. Und ich glaube, dieses immer wieder neu in das Geheimnis dessen hineingehen, etwas zu wissen und es trotzdem neu zu erleben, neu zu erfahren und dadurch für sich und das Leben wieder aufzuschließen, das ist das Entscheidende im Advent.
Weihnachten, das permanente Erzählen der Vorgeschichte, was bisher geschah, wie es dazu kam, was wir jetzt schon alle wissen und dafür schlagen wir heute wieder ein neues Kapitel auf. Wir kommen zur Bibelstelle, ich bin gespannt.
Ja, und sie kommt heute aus dem letzten Buch in der Bibel. Also die Bibel ist ja ein Buch mit vielen Büchern da drin. Und im letzten Buch im Neuen Testament, dem Buch Offenbarung des Johannes, daraus ist heute die Stelle. Vielleicht muss man dazu sagen, der zweite Advent, jeder Adventssonntag hat ja seinen Charakter. Und der zweite Adventssonntag steht für das Sehnen nach Erlösung, für die Frage nach dem Ende auch, also nach dem Ende am Ende, dem guten Ende. Und dazu eben das Buch der Offenbarung, so Vorhersagen, Bilder, wie es am Ende sein wird. Und das ist geschrieben an Menschen und Gemeinden mitten in der Verfolgung der ersten Christen und Christinnen im ersten und zweiten Jahrhundert. Okay. Also das ist ein Buch, das aus dem harten Anfang im Dunkel kommt und da vom Licht des Evangeliums erzählt. Und nun also dieser Text aus dem dritten Kapitel des letzten Buches in der Bibel. Und das ist ein Brief, ein Schreiben. Und ich lese nur ein paar Verse daraus. Da heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Wir haben gerade die Bibelstelle gehört. Ich habe ehrlich extreme Probleme mit dieser Bibelstelle. Zuerst dachte ich, ich wäre nur deswegen raus, weil am Anfang irgendwie Philadelphia genannt wird. Und ich dachte, wo sind wir denn jetzt? Süß auf Philadelphia? Sind wir in Amerika? Oder schmiere ich mir jetzt ein Brot mit Frischkäse? Und dann, okay, dann waren schon die ersten zwei Sätze der Bibelstelle weg. Und dann dachte ich, ja, aber jetzt komme ich gleich rein. Ich komme rein. Nee, ich bin ehrlich, ich bin gar nicht reingekommen. Da wird jemand angesprochen, also mit du angesprochen. Es ist wahrscheinlich Gott, würde ich jetzt mal denken. Das ist ja meistens dann so der Fall. Aber ich bin nicht hinterhergekommen. Es ist bei mir nichts hängen geblieben. In der Kirche säße ich jetzt da und würde denken, weiß ich nicht, wo ich ansetzen soll. Wo setzen Sie da an? Helfen Sie mir.
Also angesprochen wird die Gemeinde. Ja,
das ist Du ist die Gemeinde?
Das Du ist die Gemeinde. Ach. Es wird sozusagen, Gott spricht diesen sogenannten Engel an, also den, der das weitersagen soll. Gott spricht und spricht den Engel an und der soll sagen und der sagt dann an die Gemeinde. Es ist ein bisschen sozusagen von hinten durch die und so weiter.
Ja, okay.
Aber angesprochen wird am Ende die Gemeinde und weil Sie das fragen, Philadelphia, also es gab ganz kleine Gemeinden in dem, was heute sozusagen der Türkei ist. Das waren die ersten christlichen Gemeinden dort. Ja. Und das waren ganz kleine Gemeinden, die verfolgt wurden und die in diesem Schreiben, in diesem Text sozusagen mit Bildern versorgt werden, die sie zum Durchhalten, zum Aushalten dieses Glaubens in einer ganz, ganz dunklen Zeit bewegen sollen. Und das erste Bild, wo ich dann anfangen würde jetzt, auch weil Sie fragen, wo ist denn der Advent? Das ist das mit der Tür. Am Anfang heißt es, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort
bewahrt. Langsam. Ich glaube, ich komme jetzt schon wieder nicht, okay. Nicht hinterher. Tür, also vielleicht hänge ich auch immer noch daran, weil es ist doch Advent. Ja. Ich will mich irgendwie auf die Geburt Jesu vorbereiten. Okay. Und jetzt geht's um Gemeinden, die verfolgt werden. Ja. Und auch da muss ich erstmal noch mal reinkommen. Und jetzt die Tür, die schließt mir jetzt den Advent auf?
Die Tür knüpft als Bild bei dem an, was wir, glaube ich, im Advent dann übernommen und sozusagen ausgeweitet haben, nämlich die Suche nach der Tür zum Leben. Also die meisten Menschen machen ja im Moment, glaube ich, morgens Türen auf Türchen. Oder viele jedenfalls Türchen.
Am Adventskalender.
Hinter denen ist dann Schokolade oder manchmal auch ein gutes Wort oder ein Geschenk, etwas, was jemand für mich eingepackt hat, wenn es ein selbstgemachter Adventskalender ist. Mhm. Also irgendetwas, was mein Leben sozusagen symbolisch nochmal aufschließt, sage ich. Okay. Also ein Zeichen für Tür öffnen. Es kommt jemand, es kommt Gott in meinem Leben an. Dann sind wir bei dem Adventslied, macht hoch die Tür, die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und hier in diesem biblischen Text ist dieses Motiv von der Tür in der, ich würde mal sagen, in einer Urfassung jedenfalls, nämlich in der Hoffnung, dass da eine Tür zu Gott aufgeschlossen ist, die niemand mehr zumachen kann in der dunkelsten Zeit. Mhm. Und jetzt sind wir bei Jesus. Sie fragen ja nach Jesus, zu Recht fragen Sie im Advent nach Jesus. Das ist Jesus kommen, eine Tür öffnen zu Gott, die niemand mehr zuschließen kann. Und deswegen dieses Schreiben an die Gemeinde, ihr haltet das, ihr bewahrt das, ihr nehmt das mit. Und das, glaube ich, passt dann auch gut in unsere, ja nun auch in vielen dunkle Zeit, das Suchen, das Sehen nach einer solchen Tür, die mir aufgeschlossen ist, die niemand mehr zumachen kann, und zwar eine Tür zu Gott. Nicht eine Tür in den Abgrund, nicht eine Tür in den Schrecken. Und ich meine, da brauche ich nur irgendwelche Bilder auf dem Smartphone oder sonst wo zu öffnen und dann ist der ganze Schrecken da. Und die Hoffnung, dass wir hier Türen aufmachen, die ganz anders sind.
Habe ich aus dem Text nicht rausgehört.
Okay,
es gibt noch mehr Bilder.
Naja.
Oder? Also ich habe noch, die Ohren sind mir noch hängen geblieben. Wenn ihr Ohren habt.
Ah, ganz am Ende.
Ja.
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ein Satz, der ganz am Ende dann sagt, damit spielt, dass er im Grunde schon weiß, es ist nicht einfach zu verstehen, was hier geschrieben ist. Ist in Bildern, ist eine Rede für die Leute, die sozusagen nach der Tür in dieses Geheimnis hinein suchen oder davon schon wissen. Wer Ohren hat zu hören, der kann das darin finden. Aber es lebt auch davon zu wissen, die meisten hören das nicht. Die meisten werden sagen, da habe ich keinen Zugang, ich bin raus, das ist Quatsch, es gibt keinen Gott, es ist ein schönes Spiel, hier auf Jesus zu warten, aber dass da wirklich wer kommt oder gekommen ist und der das Leben verändert, das glaube ich nicht. Wenn wir die Türen in diesem Leben aufmachen, dann bleibt immer dahinter Schrecken und da kann ich noch eine Tür aufmachen, noch ein Schrecken und noch ein Krebs und also noch ein Krieg.
Da ist es wieder so offen zu sein, auch dafür, da ist wieder dieses Motiv zu erkennen. Offen zu sein, um empfangen zu können.
So ist es. Und um auszuhalten, das ist ja die Situation dieser Gemeinden damals gewesen, auszuhalten, dass die meisten das nicht glauben.
Ah, ja.
Und es dann trotzdem durchzuhalten und nicht zu sagen, naja gut, wenn die meisten das nicht glauben, dann ist es auch viel bequemer und praktischer, es auch nicht zu glauben. Aber es verliert das Leben dann eine große Kraft, nämlich das, was hinter dieser offenen Tür auf mich zukommt.
Ein schwieriger Text, ich bleibe dabei, aber Sie haben ihn mir doch mehr und mehr auf jeden Fall aufgeschlossen. Vielen Dank dafür. Letzte Woche Dienstag, Herr Bischof, einen Tag vor Nikolaus, ist Tag des Ehrenamtes gewesen. Ich finde, das ist so ein wichtiger Tag. Der könnte gerne häufiger im Jahr gefeiert werden und dafür könnten wir auf den Tag der Jogginghose oder den Tag der Zuckerstange verzichten. Mhm. Ich meine, was würden wir ohne dieses großartige ehrenamtliche Engagement machen? Im Sportverein, in der Jugendarbeit, in der Kulturszene, in der Arbeit mit alten Menschen, Flüchtlingsarbeit, wow. Gemeindearbeit auch noch. Es würde nicht funktionieren. Dickes Dankeschön an all die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und eine Fürbitte geht raus heute an Sie, oder, Herr Bischof?
Gott, wir beten für die, die einfach da sind. Danke Ihnen, dass Sie da sind, dass Sie aushalten, dass Sie Türen öffnen, Türen zum Leben, dass Sie durchhalten und unterstützen. Wir beten für Sie, dass ihnen die Kraft nicht ausgeht und dass sie sich selber Pausen nehmen. Gott, für alle, die draußen arbeiten, draußen leben, bitten wir, dass sie Wärme finden, dass sie ihr Leben aushalten und du bei ihnen bist. Gott, für die Sicherheitsleute vor den Synagogen und jüdischen Einrichtungen, bitten wir. Und für uns bitten wir, Gott, zieh bei uns ein, öffne die Tür zu uns, komm in unserem Herzen an, ob klein oder groß, fülle unser Herz und unseren Geist und füll uns aus.
Amen. Ich werde den Versuch nicht aufgeben und ich möchte mich immer wieder daran erinnern, Wittke, nicht durchrauschen durch den Advent und durch die Adventszeit, lieber einmal mehr zur Ruhe kommen. Hier kommt jetzt auch so ein Ruhestifter, hier kommt der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich kann mich noch erinnern, Herr Bischof, korrigieren Sie mich, vor 2 Jahren oder waren es 3 Jahre oder so, da haben Sie wirklich mal gefastet in der Weihnachtszeit, also was die meisten nur in der Passionszeit machen, also vor Ostern. Wie machen Sie es in diesem Jahr?
Also in der Adventszeit habe ich gefastet, weil die Adventszeit, nicht in der Weihnachtszeit, weil weil die Adventszeit Bußzeit ist. Mhm. Also genau wie die Zeit vor Ostern im Grunde dafür dient, dass man selber leer wird, damit auch Platz für Neues ist, damit das Fest, damit alles, was zu diesem Fest gehört, auch ankommen kann. Und das finde ich ist schon irgendwie ein guter, kluger Gedanke, auch wenn das ein bisschen abständig wirkt, weiß ich, so wie unser Bibeltext heute irgendwie, kommt da erstmal doch von ganz weit her. Aber am Ende ist es eine Möglichkeit, sich diesen Weg zum Fest nochmal anders aufzuschließen. Aber Sie wollten ja wissen, wie meinst du dieses Jahr?
Ich fand das auch sehr sinnvoll, aber auch sehr tapfer. Sie haben ja nicht jetzt auf alles und alle Genüsse, aber vor allem so auf Schokolade verzichtet.
So ist es. Und das versuche ich auch wieder. Ich versuche, die Schokolade wegzulassen. Also ich versuche, das klingt jetzt ein bisschen zahm, ich weiß, aber es ist genau so, ich versuche die Adventsteller hier und da auch stehen zu lassen, nicht weil ich die Kekse oder die Schokolade nicht mag, aber weil es doch sehr viel sonst ist und ab und zu eingenießen, auch einen kleinen Schoko-Weihnachts und so, das gehört schon dazu, so mache ich es dieses Jahr.
Kommen Sie achtsam durch diese Adventszeit. Gerne auch immer wieder mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso und Gottesdienst im Gespräch.
Einen gesegneten zweiten Advent und eine gute Woche.